Eine unmögliche Geschichte. Das ist ja die Bibel, Gottes Wort. Und habt ihr gewusst, dass es da einige völlig schräge Geschichten drin hat? Ja. Wenn man all die schrägen Geschichten rausschneiden würde, dann wäre die Bibel nicht 3000 Seiten dick. Und ihr habt ja alle auch schon mal einen Film geschaut. In jedem Film gibt es den sogenannten Director's Cut. Das ist die Version vom Film oder von dieser Story, wo der Regisseur sagt, da wird meine persönliche Absicht, meine Intention, was wirklich überkommen soll, am besten umgesetzt. Und da sind gewisse Szenen drin in dem Film, wo man sagt, ja, so bitte, oder? Aber der Regisseur will es anders und sagt, die bleibt drin. Und wir können uns fragen, die Bibel, das ist ja abgekürzt die Liebesgeschichte von Gott mit den Menschen, wie dich und mich. Warum lässt Gott in seiner Liebesgeschichte, so wie ein Director, auch gewisse Szenen drin und schneidet sie nicht raus? Eine Antwort, glaube ich, finden wir im Neuen Testament, in Römer 15, Vers 4. Dort steht, aus allem, was geschrieben wurde, sollen wir lernen, damit wir durch die Ausdauer und durch die Tröstung der Schriften, also das sind auch die Teile aus dem Alten Testament, Hoffnung gewinnen. Also wir sollen Lehren ziehen, auch aus schrägen Geschichten, für unser eigenes Leben. Und zweitens, wir sollen auch eine Perspektive von der Hoffnung gewinnen oder vielleicht wiederfinden. Dass Gott auch mit ganz schrägen Menschen zu einem guten Ziel kommen kann. Wenn wir Probe aufs Exempel machen, ob du heute Hoffnung gewinnen kannst aus einer ganz schrägen Geschichte. Ich habe sie rausgeschnitten aus der Bibel, gebe sie da ab für die, die sie wollen. Man kann das gerne noch umgeben. Danke vielmals. Da hat es auch noch, vielleicht kann man es einfach durchgeben. Danke. Es wird da auch noch eingeblendet. Also willkommen in einer ziemlich schrägen Geschichte. Ihr seht sie da auch eingeblendet. In 7 überschaubaren Teilen. Eine unmögliche Geschichte. Ich lese sie da vor. Damals trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog hinab zu Hira, einem Mann aus Adulam. Dort sah Juda die Tochter eines Kananiters, Schua, heiratete sie und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger, bekam einen Sohn und Juda nannte ihn Er. Wieder wurde sie schwanger, bekam einen Sohn, nannte ihn Onan. Nochmals wurde sie schwanger, bekam einen Sohn und nannte ihn Schela. Juda aber war in Kesib, als er zur Welt kam. Kapitel 2 von dieser Geschichte. Und Juda verheiratete seinen ältesten Sohn Er mit einer Frau namens Tamar. Aber Judas erstgeborener Sohn war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, geh du zur Witwe deines Bruders und leiste deine Schwagerpflicht, damit die Familie deines Bruders nicht ausstirbt. Weil Onan aber wusste, dass die Kinder nicht ihm gehören würden, ließ er jedes Mal beim Beischlaf mit Tamar seinen Samen zu Boden fallen und verderben, weil er seinem Bruder keine Nachkommen verschaffen wollte. Doch das war böse in den Augen des Herrn, und er ließ auch ihn sterben. Kapitel 3 und 4. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib als Witwe im Haus, deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Tatsächlich aber hatte er Angst, sein jüngster Sohn würde auch sterben. So zog Tamar in ihr Elternhaus und blieb dort. Viele Jahre vergingen, da starb Judas Frau. Nach der Trauerzeit ging Juda mit seinem Freund Hira zum Schafscheren nach Timna. Als Tamar es erfuhr, legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich ans Stadttor von Enaim auf dem Weg nach Timna. Denn sie hatte realisiert, dass Schela inzwischen erwachsen war, sie aber trotzdem nicht mit ihm verheiratet wurde. 5. Juda sah sie und hielt sie für eine Prostituierte. Er bog ab an den Wegrand und sagte, mach schon, ich will mit dir schlafen. Er merkte nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie fragte, was gibst du mir dafür? Er antwortete, ich schicke dir ein Ziegenböcklein. Sie sagte, gib mir ein Pfand. Also bis das Böckli dann da ist, oder? Bis es da ist. Er fragte, welches Pfand willst du? Sie antwortete, dein Siegelring, deine Schnur und den Stab in deiner Hand. Er gab ihr das Geforderte, schlief mit dir und sie wurde schwanger. Oh oh. Kapitel 6. Durch seinen Freund schickte Juda dann das Ziegenböcklein, um sein Pfand zurückzubekommen. Aber er fand sie nicht. Er fragte die Leute, wo ist die Dirne, die dort an der Straße saß? Sie antworteten, da war nie eine Dirne. Er kehrte zurück und meldete, sie ist unauffindbar. Oh oh. Juda erwiderte, soll sie das Pfand doch behalten, damit bloß nicht über uns geredet wird. Nach etwa 3 Monaten hörte Juda, deine Schwiegertochter Tamar hat sich als Dirne verkauft und ist schwanger. Da sagt er, bringt sie her, sie soll sterben. Als man sie herbeischleppte, ließ sie ihrem Schwiegervater ausrichten, ich bin schwanger von dem Mann, dem das gehört. Schau mal, wem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab sind. Juda erkannte es und sagte, sie ist im Recht und ich bin es nicht, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben. Und 7. Kurz vor der Geburt wurde klar, Tamar hat Zwillinge. Bei der Entbindung streckte ein Baby sein Händchen heraus. Die Hebamme band einen roten Faden darum und sagte, dieses war zuerst. Doch dann verschwand das Händchen. Und plötzlich kam das andere Baby heraus. Da meinte die Hebamme, mit einem Dammriss hast du dir den Vortritt erzwungen. Und man gab ihm den Namen Peretz, das bedeutet Riss oder Durchbruch. Und dann kam sein Bruder mit dem roten Faden am Handgelenk. Dem gab man den Namen Serach, Sonnenaufgang, Morgenröte. Boah. Sind wir gerade ein bisschen verwirrt oder verunsichert von dieser Story? So eine haarsträubende Passage in der Bibel. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen, oder? Schneid's raus, lösch die Szene. Aber der Regisseur will es anders. Und wir haben den Director's Cut da vor uns. Und ihr wisst jetzt, warum das so ist. Wir sollen daraus lernen für unser persönliches Leben und eine Perspektive von der Hoffnung halten. Erster Punkt, das sind immer die Nummern von den Kapiteln, die ihr gesehen habt und auch auf dem Kärtchen sind. Weg von und hinzu, Fragezeichen. Das waren die Verse 1 bis 5. Wir haben gesehen, der Juda geht auf Distanz zu seiner Familie. Nur noch 11 Brüder sind sie noch. Der nervige kleine Josef da, der Wichtigtuer, den haben sie ja nach Ägypten entsorgt, oder? Und dem Vater eine fiese Lügengeschichte auftischt. Eine böse Gemeinheit war das. Plagte Juda vielleicht schlechte Gewissen? Versucht er vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen unter die Schandtat, die sie da mit ihrem kleinen Bruder gemacht haben, indem er einfach vorgeht? Schuld zu verdrängen. Schlechtes, was du gebaut hast im Leben, einfach wollen, unter den Teppich kehren, funktioniert nicht. Und es ist spannend, das heisst, Juda zieht hinab. Das hat eben die, in Gottes Wort, auch eine tiefere geistliche Bedeutung. Die Richtung von seinem Lebensweg geht offenbar abwärts. Zwei mögliche Lernfelder für uns schon jetzt. Erstens, welche Richtung hat dein Lebensweg im Moment? Aufwärts oder abwärts? In der Beziehung zu Menschen oder in der Beziehung zu Gott auch? Geht es da im Moment gerade aufwärts oder abwärts? Und ein zweites Lernfeld schon jetzt. Das Weg von irgendetwas ist immer auch ein Hin zu etwas anderem. Wer etwas verlässt, verbindet sich mit Neuem. Da gibt es keinen neutralen Boden. Bist du vielleicht gerade dran, etwas aufzugeben oder loszulassen? Dann klär bitte auch für dich, an was du dich binden oder mit wem du dich verbinden wirst. Und frag dich auch, ist es gut in den Augen von Gott? Der Juda heiratet eine kanaanitische Frau. Das war ein erster Fehler. Der Abraham oder ein Jakob früher haben immer geschaut, dass ihre Nachkommen nicht sich verbinden mit Frauen von Kanaan. Der Juda macht es. Warum verbindet sich der Juda mit einer fremden Frau? Und warum bleibt die Frau namenlos? Sie hat keinen Namen in dieser Geschichte, die Frau. Das ist noch speziell. Und warum gibt der Vater nur dem ersten Kind den Namen? Haben Sie das gesehen vielleicht? Und beim zweiten und dritten Kind, wer gibt den Namen? Mutter. Sie, die selber da keinen Namen hat. Komisch, oder? Und nochmal eine Frage, warum ist der Juda abwesend bei der Geburt vom dritten Kind? Kann mal vorkommen, aber ja, man weiss ja ungefähr, wenn es dann so weit ist. Also einiges bleibt da im Nebel, findet keine Antwort auf diese Fragen. Und in dieser Familie scheint schon von Anfang an einiges so ein bisschen diffus und nicht wirklich greifbar zu sein. Und das ist, glaube ich, auch keine gute Basis für die weitere Entwicklung. Lassen wir doch auch bitte in unseren Familien Sachen nicht irgend so im Halbdunkel liegen, sondern schaffen immer wieder klare Verhältnisse und leben auch transparent. So liebt sich's, glaub, oder lebt sich's auch leicht anders, besser. Kapitel 2, Frage, was zerstört Leben? Das sind Verse 6 bis 10. Da geht Leben kaputt. Biologisches Leben, aber auch anders, wir werden es sehen. Der Juda organisiert seinem ältesten Sohn jetzt eine Frau, Tamar. Und jetzt bricht der Tod in die Familie hinein, wo bis jetzt ja Leben entstanden ist. Zwei von drei Söhnen sterben. Der älteste, wegen seinem Lebensstil, wo Gott als böse bezeichnet. Also die Bilanz von seinem Leben in der im Urteil von Gott trägt der Charakter vom Erzfind von Gott, dem Bösen. Schlecht, verbrecherisch, wild und unzügelt, bösartig, so könnte man das auch übersetzen, ist sein Lebensstil gewesen. Er stirbt ohne Nachkommen. Tod 1. Und jetzt Tod 2. Der zweite Sohn, der Onan, das bedeutet kräftig. Damals war es normal, dass ein Bruder oder ein näherer Verwandter von einer Witwe sie geheiratet hat und anstelle vom verstorbenen Mann Kinder zeugt und grosszogen hat, dass der Name von dem verstorbenen Ehemann nicht ausstirbt. Der Onan weigert sich aber ständig, für seinen verstorbenen Bruder einen offiziellen Erbe, ein Nachkommen zu zeugen. Aber der Bürstel. Die Freude hat er haben. Die geschlechtliche Vereinigung mit dieser Witwe hat er in vollen Zügen genossen. Bis zum, ja, und ganz kurz vor dem Höhepunkt sorgt er dafür, dass er keine Verantwortung muss übernehmen muss. Für irgendwelche Nachkommen. Berechnend war er. Selbstsüchtig. Entschuldigung, fies. Hm? Also ich meine, die hoffende Witwe, die sich ihm nachher gibt, nimmt er, oder, in vollen Zügen und lässt sie am Schluss wie ein Stück Abfall einfach bitter enttäuscht zurück. Das geht nicht. Auch ihn trifft Gottes Gericht. Und wir fragen uns da, was zerstört Leben? Ich glaube, wer sein Leben nicht nach Gott ausrichtet, der richtet immer irgendwo Schaden an. Er schadet sich selber und er schadet anderen. Das sind wir uns oft gar nicht bewusst. Wenn wir einfach leben, wie wir wollen und das nicht umsetzen, was Gott eigentlich will von uns, dann schaden wir uns. Und wir schaden auch anderen. Und wir sind eingeladen, Gott und unseren Nächsten zu lieben, voll und ganz. So, mit solcher Liebe wird Leben gefördert, statt zerstört. Kapitel 3 in dieser unmöglichen Geschichte. Machtmissbrauch, Abschiebung und Lüge. Das sind die folgenden Verse gewesen. Jetzt kommt der Juda Angst über. Die Tamar, das ist eine richtige Killer-Wife. Alle, die der zu nahe kommen, von meinen Nachkommen, die trifft den Tod. Boah, jetzt habe ich noch einen, der Jüngste, Sheila. Nein, den muss ich schützen vor der. Ja. Aber der Juda ist unehrlich in dem Sinne. Er macht der zweifachen Witwe Tamar falsche Hoffnungen und sagt, bleib Single, lebe isoliert von anderen, bis mein jüngster Sohn genug gross ist und dann wird er dich heiraten. Okay. Das ist Machtmissbrauch. Er verbietet seiner Schwiegertochter, einen anderen Mann zu heiraten, jetzt, oder? Sie soll warten. Sie muss warten. Er schiebt sie ab. Sie soll untertauchen. Dass ja kein Meier zu nahe kommt. Es ist aber auch eine Lüge, was der Juda da seiner Schwiegertochter sagt. Denn er wird das nicht einhalten. Sein Motiv ist ja anders. Er will einfach seinen Sohn schützen. Und man müsste dem Juda eigentlich sagen, mit allem Respekt, Juda, das ist eine perfide Täuschung. Du missbrauchst deine Macht für deine eigenen Interessen auf Kosten von anderen, wo sich nicht wehren können. Die Witwe, die hat sich nicht wehren können. Ja. Und wir merken vielleicht da drin oder können lernen, wer andere täuscht, übers Ohr haut, übers Nest abschreist oder über den Tisch zieht, je nachdem, wie man dem sagen will, wird selber betrogen und täuscht und enttäuscht werden. Wer übergriffig ist gegenüber anderen, wird irgendwann irgendwie selber Übergriff erfahren müssen. Was irgendein Mensch sät, das wird er ernten, steht in Gottes Wort. Und der Juda, auch er wird die bittere Erfahrung machen, dass das Fiese, was er anderen zutut, er selber in einer anderen Form kassieren werden muss. Schauen wir, dass in unserem Leben die Worte keinen Inhalt überkommen. Ich will es für mich selber zuallererst machen. Kapitel 4. Jetzt ziehen Tod und Täuschung weitere Kreise. Und es ist immer so, ungute Lebensmuster und unbereinigte Sachen, die wuchern wie Unkraut. Vielleicht siehst du unter der Oberfläche, aber irgendwann kommen sie mit umso mehr Power aus der Erde führen und breitet sich aus. Und das zieht zerstörerische Kreise. Mit dem Guten ist es übrigens auch so. Dort sind Kreise natürlich dann positiv. Aber da ist es Tod und Täuschung, die weitere Kreise ziehen. Der Tod, zuerst, Der war ja früher schon präsent in der Familie des Judas. Zwei von drei Söhnen sind gestorben. Aber jetzt erreicht der Tod die Person im Leben des Judas, wo ihm am nächsten gestanden ist, seine Frau. Das war sicher schmerzlich für ihn, seine Frau müssen gehen zu lassen. Und das natürliche Bedürfnis des Judas nach, dass er jemanden an seiner Seite hat, sein natürliches Bedürfnis nach Zärtlichkeit und eben Nähe wird jetzt nicht mehr in der Ehe gestillt werden können. Und was daraus entsteht beim Judas an Verlangen, wird ihn schon bald fehlleiten und eben so weitere Kreise ziehen. Und die Täuschung, das wird auch weitere Kreise ziehen. Der Juda hat geschummelt und andere betrogen und jetzt blüht es ihm selber. Mal persönlich gefragt, wenn ich darf, und ich will mir die Frage auch immer selber stellen, welche unguten Lebensmuster habe ich eventuell, die mir oder anderen schadet? Vielleicht auch Täuschung. Schlechtes breitet sich auch in meinem Leben aus, wie Unkraut, wenn ich es nicht bereinige. Und darum wollte ich mich immer wieder offen und ehrlich vor Gott prüfen, wie man es im Psalm 139 am Schluss lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf einem Weg bin, der zum Schmerz führt, und leite mich auf einem ewigen Weg. Tod und Täuschung sollen in meinem Leben keine zerstörerischen Kreise ziehen. Es geht weiter abwärts, Kapitel 5. Gefangen von Gier, Identität verloren. Sexualität ist ein wunderbares Geschenk von unserem Schöpfer Gott. Ohne Gott und nicht in einem sicheren Rahmen wie die Ehe, wird Sexualität aber schnell zur fehlgeleiteten Macht, die eine unheimliche Sprengkraft und Power hat, die einem fortreisst und auch schnell in Sünde, Verstrickungen fallen lässt. Und wir haben gesehen in diesen Versen da, dass der Juda gefangen ist von seiner Begierde. Er hat es nicht mehr im Griff. Es hat ihn im Griff. Die Gier. Er lässt sich mit einer angeblichen Prostituierten ein und er verspricht ihr ja das Ziegenböckli aus seiner Herde, weil er das aber zuerst noch organisieren muss. Sagt, sie gibt mir ein Pfand. Und was gibt er jetzt als Pfand? Er gibt seine Identität preis. Das, was ihn als unverwechselbare Person damals ausgezeichnet hat, muss als Pfand dienen. Das gibt er weg. Sein Siegelring, seine Schnur um den Hals und sein Stab. Das erinnert vielleicht auch ein bisschen an Simson mit der Delila. Auch dort hat der Simson seine Identität preisgegeben und hat gesagt, wenn man mir die Haare abhält, habe ich keine Puppe mehr. Und so hat er sein eigenes Leben ruiniert. Gefangen von Gier und eine verlorene Identität. Darf ich noch mal persönlich fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Meine Identität, wo ist sie verankert? Ich will, dass die Identität in Gott verankert ist und bleibt. Durch seine Gnade bin ich, was und wer ich bin. Ein Kind Gottes, Sohn und Tochter vom Höchsten. Erbe. Ich gehöre Christus. Ich bin geheiligt. Ich habe eine Zukunft. Ich habe eine bleibende Hoffnung. Wenn ich mich aber von Gier gefangen und leiten lasse, gebe ich das alles preis. Ich werfe es vor die Hunde, könnte man sagen. Das ist tragisch. Dann lasse ich nämlich das Wertvollste los. und wirf es über Bord. Und bitte hüten wir uns doch davor. Leben wir bewusst als geliebte Kind von Gott, als Söhne und Töchter vom Licht, als erlöste Begnadigte in Christus. Leben wir, was wir von Gott her sind. Und lassen wir uns nicht gefangen sein von Gier. Und jetzt Kapitel 6, Verborgenes kommt ans Licht. Das ist auf der einen Seite in dieser Geschichte unheimlich brutal für den Juda, aber das ist auch der Punkt, wo der Tiefpunkt zum Ausgangspunkt für etwas Neues wird. Verborgenes kommt ans Licht. Jeder Betrug fliegt irgendwann mal auf und dann fliegt einem das Ganze so richtig um die Ohren. Wie eine Tretmine, wo man draufsteht. Ich meine, wie peinlich für den Juda, oder? Einen Ehrenmann. So die clever eingefädelte Operation, he? Ganz schön tarnt, zum klammheimlichen Zurückholen vom Pfand, oder? Dass niemand das sieht und mitbekommt, dass das ja ihm gehört von dieser Prostituierten. Die Operation scheitert kläglich. Und der Juda beruhigt sein Gewissen und denkt, puh, gerade mal noch gut gegangen. Hoffentlich, ja, es soll es ja niemand gesehen und gehört haben. Aber dann trifft ihn die Wahrheit. Unerwartet und mit voller Wucht. Er ist Vater von einem unehelichen Kind. Und die Schwiegertochter von ihm noch. Kann den Vaterschaftsbeweis liefern? Eine beschämende Blamage für ihn. Ein totales Desaster, ich glaube, man kann sagen, der Super-GAU für den Juda. Aber gleichzeitig erfahrt er am eigenen Leib, und das ist die heilsame Seite von dem Kapitel 6, wenn Verborgenes ans Licht kommt. Juda darf am eigenen Leib erfahren, die Wahrheit macht frei. Er erkennt seinen Fehler. Dass er der Tamar, die sich nicht hätte können wehren, ihr Recht auf Heirat mit seinem jüngsten Sohn verweigert hat. Und er muss bekennen vor allen, sie ist im Recht und ich nicht. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Ungerechtigkeit, die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Von jeder, Entschuldigung, Sauerei, die ich vielleicht im Leben begangen, von jedem Mist, den ich vielleicht angezettelt und verbrochen habe in meinem Leben, reinigt er mich, die Wahrheit macht frei. Und auch für uns gilt, und Christus hat seinen Jüngern das gesagt, so wertvoll, die Wahrheit wird euch frei machen. Komm ans Licht, ist seine Einladung von Jesus, auch an dich, an mich. Leg offen auf den Tisch, wenn du etwas versteckt haltest in deinem Leben. Irgendwann kommt es für. Willst du heute Morgen vielleicht Schluss machen mit etwas Schlechtem oder einen ersten Schritt in die Richtung tun, dann komm zu Jesus ans Licht. So wirst du heil. Und darum geht es jetzt wieder ob sie. Aber zuerst noch Kapitel 7, erzwungener Vortritt und Sonnenaufgang. Es ist so einiges ein bisschen schräg in dieser Geschichte, aber es ist ein wunderbares Puzzle, das sich jetzt da langsam hoffentlich auch vor unseren Augen und Herzen zusammensetzt. Jetzt ist also der Geburtstermin da von dieser Schwiegertochter Tamar. Und jetzt merkt ihr, Zwilling. Uneheliche Zwilling von ihrem Schwiegervater. Aber das ist jetzt bereinigt. Und jetzt ist die Frage bei Zwillingen ja immer, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch Zwillinge unter euch, wer kommt zuerst, oder? Und der Erste, der eigentlich hätte kommen sollen, streckt die Hand raus. Und die Hebamme sagt, okay, dass wir wissen, wer der Erste war, das ist ja ganz wichtig war für ihn, der Erstgeborene, bindet ihm schnell einen roten Faden ums Handgelenk. Und dann verschwindet das Händchen wieder. Und dann, ja, also Mütter unter euch wissen das, was das ist, dann gibt es einen Dammriss. Und das hat damals eigentlich zum Tod von der Mutter führen können. Es ist furchtbar schmerzlich. Ich bin auch bei einer Geburt von einem von unseren Kindern, wo es einen Dammriss gab. Schlimm. Und da zwingt einer den Vortritt, der andere eben. Er bricht durch. Er bricht raus. Aber die Namen von diesen Zwillingen, da ist etwas sehr Hoffnungsvolles drin. Der, der zuerst rausgekommen ist, kommt der Name Perez über. Den Namen liest man immer wieder in Gottes Wort. So spannend. Durchbruch. Also ein Durchbruch, der dort, Entschuldigung nochmal, ihr lieben Mütter und Frauen, ihr wisst viel besser, wie brutal das ist, ein Dammriss. Aber der Durchbruch redet eben auch davon, dass Gott auch einen Durchbruch schaffen kann. In dieser Geschichte war es Tamar gewesen, mit ihrem, ja, zugegebenermaßen ein bisschen schlunkenhaften Verhalten, ist sie letztlich zur Nachkommenschaft gekommen. Und das ist die Nachkommenschaft vom Juda gewesen, also die Linie von dem Juda und seiner Familie wird weitergeführt. Sie hat sich das wie erkämpfen müssen, weil der Juda hat ihr das Recht verweigert, hat sie sich den Vortritt erzwungen. Durchbruch. Ja, Perez. Und der Name Perez, Durchbruch, glaube ich, ist auch ein hoffnungsvoller Aspekt für dich und mich, dass Gott im Leben auch Durchbrüche schaffen kann. Vielleicht sind da Mauern vor dir. Vielleicht fühlst du dich eingegangen, bedrängt. Oder vielleicht wie in einem Gefängnis. Oder weisst nicht mehr, wo soll ich nach und wie soll das werden. Und mit all diesen Problemen, du darfst Gott immer wieder zutrauen, dass er da Durchbrüche schaffen kann zum Guten. Der Name vom zweiten Zwilling, Serach, bedeutet Sonnenaufgang. Und das ist auch mit Hoffnung verbunden. Denn Gott kann es auch in unserem Leben immer wieder hell werden lassen. Im Leben vom Juda, wo er seinen Mist bekannt hat, von dem ist es wieder hell geworden. Sonnenaufgang. Schön. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Und das steht jetzt nicht mehr auf eurem Zettel. Die Geschichte hat noch ein 80 Kapitel. Aber der Schluss von dieser Geschichte steht erst im Neuen Testament. Schön. Eine unmögliche Geschichte. Und schaut mal, wie das letzte Kapitel, könnte man sagen, das Kapitel 8 von dieser Geschichte lautet. Steht in Matthäus 1, Vers 3. Juda aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. Also es wird einfach nochmal erwähnt. Aber der Schlusspunkt von dieser unmöglichen Geschichte, wo wird er geschrieben? Im Stammbaum vom Messias, vom Retter, von Jesus Christus. Wir sind auch in Matthäus 1 im Geschlechtsregister, in der Genealogie von Christus. Also der Juda, trotz seiner Fehler, bleibt er Vorfahren vom Messias. Er ist in der königlichen Linie nicht ausradiert. Ein Name vom Juda bedeutet ja, er soll gepriesen werden, also Gott. Und das ist nicht ausgelöscht worden, trotz seinem Versagen, weil er es bekannt hat und Vergebung erfahren hat dürfen. Zweitens, die Tamar, wo wir gesagt haben, ja, natürlich ist sie, hat ins Exil müssen quasi, aber das ist auch nicht richtig gewesen, was sie gemacht hat. Und sie ist eine von den 5 Frauen im Stammbaum vom Messias. Und mindestens 3 von denen haben eigentlich nicht eine schöne Biografie, kann man sagen. Aber Gott sagt in seiner Gnade, und die 3 Frauen, plus noch 2 andere, die kommen in den Stammbaum vom Messias. Und der Perez, schaut, auch der kommt in den Stammbaum. Der Durchbrecher. Heisst, Gott schafft auch bei allem Schmerzlichen im Leben, Stichwort Dammriss, ein Durchbruch. Am Ende vom Tunnel ist Licht, wie Gott. Und Christus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, lesen wir die Offenbarung, der Sieger, der überwunden hat. Also mich berührt das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine unmögliche Geschichte, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, das darf doch nicht sein. In Gottes Wort, so ein Kapitel. Ich meine, ich kenne die Geschichte von Josef, oder? Es geht von 1. Mose 37 bis 50, jawohl, das wissen wir. Wunderbare Geschichte. Aber nein, nach Kapitel 37 kommt noch das schräge Kapitel von heute. Haben Sie das gewusst? Ich habe das lange wie überlesen. Und da haben wir gesagt, darüber soll mal preached werden. Jawohl. Hoffentlich mit etwas, was man in den Alltag übernehmen kann. Ich weiss nicht, ob es gelungen ist, aber Gott traue ich das zu. Also, so eine schräge Begebenheit findet Platz in Gottes Wort. Ein menschlicher Regisseur hätte die Szene löschen lassen. Mir vielleicht auch. Hätte gesagt, streich das 38. Dann ist einfach 37 bis 50, eine schöne Geschichte von Josef. Da brauchen wir das 38 nicht. Mal, wir brauchen es, hat Gott gesagt und hat es drinnen gelassen. Und Menschen, die wirklich auch Slalom gefahren sind im Leben, um es gelinde auszudrücken, kommen in den Stammbaum von Jesus Christus und so in die Linie vom Erlöser. Menschen, die wir als untauglich befunden hätten, unfähig, inkompetent, disqualifiziert bis an Bach haben, oder? Nein, Gott sagt, und die kommen in mein Register rein. Punkt. Ich sage, was gilt. So ist Gott. Natürlich ist seine Gnade, nie ein Freipass zu leben, wie ich will. Weil wir haben gesehen, was irgendein Mensch sät im Leben, das wird er ernten. Aber Gottes Gnade lässt die Sonne über unserem Leben immer wieder aufgehen. Gottes Gnade lässt uns hoffen, auch wenn wir versagt haben. Es gibt einen Weg zurück und wir haben gesehen heute Morgen, wie der Weg geht. Wart macht frei. Bringen wir ans Licht, was da im Versteckten ist. Gottes Gnade lässt uns vorwärts leben. Und so kann ich eigentlich am Schluss nur noch sagen, von dieser unmöglichen Geschichte, wo eben das 8. Kapitel da geschrieben wird. Amazing Grace. Amazing Grace. Eine erstaunliche Gnade von Gott. Eine umwerfende Gnade von Gott. Auch in meinem Leben. Und in deinem hoffentlich auch. Amazing Grace. Eine unmögliche Geschichte schließt mit der unmöglichen Gnade von Gott. Das, was du verdient hast, kommst du nicht über. Und das, was du nicht verdient hast, das kommst du geschenkt über von Gott. Das verstehe ich auch nicht. Aber wenn ich nicht verstehe, wollte ich ihn einfach nur anbeten und will das zum Schluss jetzt auch machen. Amazing Grace, du wunderbarer Gott. Du hast Unmögliches geschehen und deine unmögliche Gnade ist mehr als das Unmögliche, das Menschen angerichtet haben. Du hast das letzte Wort. Danke. Redst du zu uns auch durch so eine schräge Geschichte und ich bitte dich, dass wir Hoffnung daraus für unser Leben und persönlichen Alltag schöpfen dürfen. Zu deiner Nähe und auch zum Segen von diesen Menschen, mit denen wir zusammen sind. Amen.